Auch wenn euch der Name meiner heutigen Gästin möglicherweise nicht sofort etwas sagt, würde ich jede Wette eingehen, dass jeder und jeder von euch, der bereits Kinder hat, ihr Unternehmen und ihre Produkte mindestens kennt, wenn nicht sogar auf jeden Fall schon mal gekauft hat. Die Rede ist von Natascha Neumann, die vor knapp 11 Jahren mit ihrem Mann Erdbeer gegründet hat und darunter die gesunden Snacks für die Kinder namens Freche Freunde entwickelt, produziert und vertreibt. Also im Leben meiner Tochter zumindest sind die frechen Freunde tatsächlich nicht mehr wegzudenken. Da sind einige absolute Must-Eats für sie täglich dabei und die Produktpalette ist mittlerweile so riesig, dass ich gar nicht mehr weiß, was es noch alles geben soll. Das Interessante ist, dass Natascha damit vor ihrem ersten Kind begann, das dann aber auch schon mitten im Launch nach einem Jahr nicht mehr länger auf sich warten ließ. Wie es kam, dass sich Natascha so früh mit der Ernährung unserer Kinder beschäftigte, wie es ist, jeden Tag seit so langer Zeit mit seinem Ehemann zusammenzuarbeiten, wie in dieser Erfolgsgeschichte noch weitere Zwillinge ihren Platz gefunden haben, was das Besondere an der Führung ihres Unternehmens ist, wie ihr persönliches Mindset und ihre Disziplin aussieht und wie sie es wöchentlich schafft, etwa 10 Stunden in ihre persönliche Weiterentwicklung zu stecken, das hört ihr in diesem Gespräch. Viel Spaß mit Natascha Neumann von Erdbeer und den frechen Freunden. Ach, und wo wir gerade schon beim Thema Essen sind, der Code Mumpany gilt übrigens immer noch bei Everyfoods. Eine Bowl gratis bei einer Bestellung einer 6er oder 8er Box. Alles in den Shownotes. Und jetzt geht's los. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business.
Ich habe gesehen, dass du zwar jetzt gar nicht typische Französin bist, weil du ja total international aufgewachsen bist, sag ich mal.
Genau.
Aber deine Wurzeln sind französisch, ne?
Genau, also meine Eltern sind beide französisch. Ich bin in Frankreich geboren. Und eigentlich habe ich nur die französische Nationalität, aber ich habe nur 6 Monate als Kind in Frankreich gelebt. Also ich bin eigentlich, nicht richtig.
Und wo kommt dann die Schreibweise mit dem Natascha mit CH her?
Ist das ist Französisch? Französisch, ja. Ja.
Ach, das wusste ich gar nicht. Interessant. Okay. Ja gut, ich habe in meiner Recherche noch was herausgefunden, was uns beide verbindet. Also auf kleinem Niveau, aber immerhin. Du hast irgendwo gesagt, dass du ein absoluter Kalender-Nerd bist. Das fand ich sehr sympathisch, weil ich gucke auch, ich glaube, 20 Mal am Tag in mein Handy, in mein Kalender, in was auch immer.
Das ist lustig.
Aber noch viel.
Das ist lustig, weil das war ich vorher nicht. Ja, ich musste das eigentlich werden, überhaupt die Tage so strukturieren zu können.
Ja, ich glaube auch, bei mir ist es auch schlimmer geworden. Also es hat zugenommen auf jeden Fall.
Ja.
Und es gibt also ein bisschen das Gefühl, dass man auch vielleicht die Dinge unter Kontrolle hat, ne?
Ja, mindestens das Gefühl. Aber ich habe einen Kalender, also ich habe mein Business-Kalender, ich habe meinen Manns-Kalender immer offen, ich habe die soziale, also die soziale Programme-Kalender auch dabei.
Ja, genau.
Alle in unterschiedlichen Farben.
Und das Zweite, was ich gesehen habe, ist, dass bevor ihr gegründet habt, du an Salatkonzepten, Salatbar-Konzepten gearbeitet hast.
Zumindest hast
darauf rumgedacht.
Du hast tatsächlich tief gebohrt in die Recherche, merke ich. Ja, tatsächlich. Also ich wollte eigentlich ein Salatbar-Kette gründen.
Das finde ich sehr lustig. Das Ganze muss ja irgendwann 2009, 2010 gewesen sein dann, ne?
Das war genau so. Das war eigentlich vor, nachher ist eigentlich eine große Kette, hat gestartet in England. Lustigerweise ein paar Jahre nach ich hatte diese Gedanken. Es war genau 2009 habe ich tatsächlich so Locations noch besucht und Menüs angefangen zu bauen. Also ich war schon ziemlich weit in die Vorbereitung, ja.
Ich habe meine Salatbar 2013 eröffnet und auch 2012 sozusagen mit der Planung begonnen. Und meine Erfahrung war, dass es noch fast ein bisschen früh war für den deutschen Markt. Also es gab sehr, sehr viele Stimmen, die dagegen waren. Aber warum ich das eigentlich erzähle, ist, du hast dich schon weilelang mit gesunder Ernährung und so weiter beschäftigt, bevor du sozusagen gesagt hast, okay, ich setze an der Wurzel an und zwar an den Kindern.
Ja, genau.
So. Und das Ganze, das finde ich sehr bemerkenswert, bevor du dein erstes Kind bekommen hast.
Ja, also ich habe erstmal 10 Neffen und Nichten. Also das.
Okay.
Also ich hatte damals 10, mittlerweile habe ich 12 oder 13 sogar.
Wow, ja.
das hat mir sehr viel inspiriert. Und das kommt auch durch, ich habe auch im Pharma-Bereich gearbeitet und damals für mehrere Produkte, aber ein von den Produkten, wofür ich habe gearbeitet, war ein Diätdrucker. Also ein Droge, eine Medizin, um Gewicht zu verlieren. Und dadurch habe ich wahnsinnig viel Studien gelesen, also wie macht man das, was sind die besten Mechanismen, um das zu machen und und. Und dadurch gelernt eigentlich, wie schwer das ist. Ja, also wie an die Psyche es geht. Also sehr viel von der Diät mit den Drogen sind eigentlich antidepressant, also gehen richtig an den Kopf herein, weil diese Verbindung, dass wir haben zu unserer Essen, einfach so prägnant ist, so da ist, weil es baut sich von Anfang an. Also wie sehr, sehr viel von Sachen, das unsere Persönlichkeit eigentlich ausmacht. Wir entwickeln das alle in die Frühjahren. Ist genau das Gleiche mit Ernährung. Und das hat mir richtig beeinflusst, also markiert in dem Sinn, dass ich habe dann gesehen, okay, dann ja, das ist eigentlich schafft später ins Leben zu kämpfen. Und wir sehen das. Also wie viele Leute kenne ich, das kämpfen mit Übergewicht später ins Leben. Und das ist richtig ein Kampf. Und das sehr, sehr schwer zu gewinnen ist. Statt dieses Kampf später zu machen, eigentlich ist es so einfach, sehr früh damit zu anfangen. Ja, wo eigentlich alle Gewohnheiten wird entwickelt, wo alles passiert eigentlich. Und das ist jetzt wie eine Sprache zu lernen. Ja? Wenn man lernt eine Sprache, kommt in ein paar Monate was Kind und später muss man sehr, sehr viel rein investieren. Und das Gleiche mit Ernährung. Also eigentlich das früh zu lernen, unterschiedliche Geschmack so mögen, unterschiedliche Sachen sich zutrauen, so probieren. Und einfach ein positive auch Beziehung dazu. Also diese Brokkoli ist nicht böse. Und das ist, das ich denke, ist ein großer Teil von was hat mir bewegt eigentlich in Ernährung für Kinder.
Ich war in dem, das ist jetzt über 10 Jahre her, also 2010 war das ungefähr. Ich war da noch weit entfernt von eigenen Kindern gedanklich. Kannst du mir ein bisschen erzählen, wie der Markt damals dort aussah in diesem Bereich, in diesem Segment für diese Zielgruppe? Gab es was und ihr habt gedacht, okay, da kann noch mehr existieren oder gab es tatsächlich gar kein Angebot?
Ja, so lustigerweise war sehr viel für Babys und sehr viel Gutes, ja, so. Ja. Man kennt zum Beispiel HIP, das seit sehr vielen Jahren Schwerpunkt auf Bio und hohe Qualität ist. Aber das ist sehr babylastig. Also, und das war für mich richtig komisch zu sehen, dass für Babys waren sehr viele gute Sachen für Babys unter oder Babys 6 Monate bis 12 Monate. Und danach, alles für Kinder, waren Süßigkeit. Also Schokoriegel und Süßigkeit und alles Mögliche. Und das war für mich so, das kann nicht sein, dass wir viele Eltern, die einfach nur Obst und Gemüse in Bioqualität füttern an ihren Kindern bis 12 Monate und dann sagen, scheiß drauf. und füttern nur Süßigkeit und ungesunde Sachen und mit Süßstoffe und Farbstoff und all diese Sachen. Ich habe gesagt, das ist nicht die Realität, das ist nicht, wie wir ticken als Eltern, das ist nicht, was passiert. Ja. Und das war eigentlich diese Nische, das ich habe da gesehen, zwischen, also eigentlich für Kinder, so Kleinkinder da zu sein und nicht als Babymarke. Also wir haben gestartet als Kindermarke tatsächlich, weil das war diese Brücke zu machen eigentlich zwischen ich fütter meine neugeborene Baby, erste Beikost, erste Brei, er ist jetzt komplett integriert in die Familie, Mahlzeit, da war nichts und war nichts ansprechvoll für Kinder. Also für mich die Nische, das ich habe da gesehen, ist zwischen etwas Gesundes zu machen, aber auch ansprechvoll für Kinder. Ja, Kinder möchten nur Spaß haben. Also für dem ist es nicht wichtig eigentlich in dem Moment gesund zu sein. Die möchten etwas, das schmeckt, und etwas, das Spaß macht. Und wir als Eltern möchten gesund. Und deswegen, die beide so kombinieren, war keine Innovation in sich, war einfach selbstverständlich, würde ich sagen.
Eigentlich schon, ja. Und jetzt waren aber sowohl du als auch dein Mann eigentlich fest angestellt in einem großen Konzern, im sicheren Sattel sozusagen. Oder hattest du schon gekündigt, weil du schon wusstest, ich will was anderes machen, ich will was Eigenes machen?
Ja, ich habe eigentlich schon ein Jahr vorher gekündigt. Ich bin ein bisschen impulsiv, würde ich sagen. Nein, das ist nicht wahr. Ich bin impulsiv, aber es war länger in meinem Kopf, dass ich wollte etwas machen, das mehr Einfluss hat, das mehr Impact hat. Also das ist für mich richtig ein von meinen wichtigen Werten, also richtig ein Impact zu haben, eine positive Wirkung zu haben auf diese Welt. Und ich war eigentlich in meinem Job super glücklich. Also ich habe tolle Herausforderungen, ich habe gute Kollegen gehabt, also alles war eigentlich fein. Aber hatte ich dieses Gefühl, dass ich, wenn ich würde zurückblicken mit 80 auf mein Leben, würde ich sagen, okay, was habe ich überhaupt gemacht? Ja, was habe ich geschafft? Was habe ich verändert? Was lasse ich zurück? Und dieser Teil hat mir gefehlt. Und deswegen habe ich eigentlich dann ziemlich schnell entschieden, dann verlasse ich meinen Job, weil wenn ich etwas mache, ich mache es 100%. Und für mich war nicht möglich, in Ideen und Businesspläne so entwickeln und alles und in Parallel so arbeiten. Ja, ich habe sehr lange Stunden gearbeitet, weil wenn ich etwas mache, ich mache es mit voller Herz. Also habe ich einfach gekündigt und mehr auf diese Suche von, was will ich, ja, was ist für mich dieser Impact? Und dann angefangen diese Reise von, okay, wenn ich einen Impact möchte, das muss schon in ein Feld, das für mich das allerwichtigste Ding auf dieser Welt ist. Und ja, Gesundheit, wie du sagst, war für mich immer ein wichtiges Thema. Also, ja, ich habe damals in Pharma gearbeitet und Gesundheit einfach, ja, ohne Gesundheit haben wir nichts. Das ist für sehr viele Leute gerade mehr präsent geworden, dank an Corona. Und dann diese Reise gemacht, so, okay, Gesundheit ist großes Feld, was möchte ich da machen? Schnell gesehen eigentlich, ja, gibt es nichts Größeres als Ernährung. Das größte Einfluss auf unsere Gesundheit ist unsere Ernährung. Gibt es andere Sachen, die einen Einfluss drauf haben, ganz klar, unser Schlaf, unser Mental, Sport und. Aber das größte Einfluss ist Ernährung. Und da, wie gerade gesagt, auch, was für einen Einfluss die Frühjahren hat auf diese Ernährung. Das ist ein bisschen diese Reise, die ich habe gemacht in diese Zeit. Also es hat ein Jahr gedauert. Ich habe unterschiedliche Ideen entwickelt, unterschiedliche Businesspläne geschrieben. Ich habe unterschiedliche Weiterbildungen auch gemacht. Also ich habe Webentwicklung und Designer, Webdesign und Design allgemein gelernt. Ich habe eine Kochschule in der Zeit auch gemacht. Also ich habe diese Zeit genutzt, um einfach Wissen mehr reinzuholen. Genau.
Und war schon von Anfang an klar, dass du das mit deinem Mann zusammen machen möchtest? Oder hast du ihm davon erzählt und er hat gesagt, okay, ich bin dabei?
Genau, also es war nicht klar von Anfang an. Er tickt sehr ähnlich als ich. Also er war auch frustriert in seiner Arbeit, dass die Sachen nicht schnell genug gegangen sind, dass er könnte eigentlich nicht Ideen realisieren schnell genug. Genau, also ich habe eigentlich die ersten Ideen und die ersten Richtungen festgelegt und dann war er sofort da, weil er hat die Erfahrung auch in Kindernahrung, also sein Background ist in Babymilch eigentlich, Folgemilch. Ja. Und dann ist war eigentlich so, ja, das passt eigentlich. Also, es war so, ja, das ist meant to be Gefühl. Und dann war dann, also eigentlich seit der ersten Moment, ja, sobald diese eigentlich Idee konkretisiert war, ich gehe in die Richtung von Kindernahrung, war es klar, dass er auch dabei, dass er muss dabei sein, weil das ist eigentlich sein Fan.
Ja, das finde ich spannend. Gab es denn da so Stimmen, die gesagt haben, okay, wollt ihr das nicht vielleicht nacheinander machen? Also der eine ist noch im sicheren Sattel, hat vielleicht das feste Einkommen und der andere fängt schon mal an. Müsst ihr das unbedingt zusammen gleichzeitig machen und beides hinschmeißen, Anführungsstrichen?
Ja, also wir haben dann gedacht, was das Schlimmste ist, das kann passieren. Ja, wir waren beide unter 30 noch keine Kinder. Ja. Und deswegen, es war so, schlimmstes Fall haben wir ein paar Jahre in unser Leben investiert, um etwas zu lernen, etwas anderes zu probieren und ein bisschen Geld verloren. So what? Ja, das war ein bisschen der Gedanke, das Schlimmste, das kann passieren, ist eigentlich nichts. Ja, es gibt kein Risiko. Wenn es nicht funktioniert, dann gehen wir zurück an unsere alten Jobs und inzwischen haben wir großes Learnings gehabt, große Erfahrungen gesammelt.
Absolut, ja.
Also das war eigentlich keine Risiko in diesem Sinn. Ja, einmal ja. Wir haben darüber ein bisschen reflektiert, war klar, dass es, es ist alles nicht so wild.
Ja. Und absolut, heute seid ihr um die 85 Mitarbeiter, also ein groß gewachsenes Unternehmen, was natürlich auch einige Strukturen bedarf und auch Verantwortung und ein bisschen mehr Überlegung wahrscheinlich von Tag zu Tag, als wenn man erstmal anfangs nur für sich selber verantwortlich ist. Ja. Ich habe gesehen oder gelesen, dass ihr ein Unternehmen führt auf Basis von Holokratie und viel mit modernen Ansätzen, mit New Work Ansätzen und in Kreisen arbeitet. Das hast du öfter mal betont. Kannst du ein bisschen erklären, was das bedeutet bei euch?
Ja, also ich kann wahrscheinlich eine ganze Stunde nur darüber sprechen. Ich versuche das zusammen zu erfassen. Also hast du recht, ganz am Anfang ist es so, dass wir machen einfach. Ja? Diese Startup-Phase, wo also erstmal war Alex und ich allein 2 Jahre lang und dann es war einfach so machen, 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 probieren, runterfallen, wieder aufstehen, machen, machen, machen. Ja. Und dann haben wir ein Team langsam gebraucht und angestellt und wir sind immer außer unsere eigenen Ressourcen gewachsen, also immer geguckt, okay, können wir jetzt uns ein neuer Kollege leisten und wenn so, dann stellen wir ein. Und langsam haben wir diese Struktur gehabt, also sehr viele Leute mussten wir eigentlich eine Struktur bauen und durch unsere Erfahrung, die einzige Ding, das wir haben, ja, kannten damals, ist eine Hierarchie und so haben wir ja eine Hierarchie, also eine Hierarchie ist ein großes Wort, es war eine sehr flache Hierarchie, aber nicht so trotz so Abteilungs mit Abteilungsleiters
ja, verstehe.
Gehabt, also ganz traditionell. Und es erst vor ein paar Jahren, also vor 3 Jahren jetzt, das hat sich nicht richtig angefühlt bei mir, also es war richtig, ja, so unsere Werten, ja, in die Firma, so eines Wirkung, wie ich habe gesagt, das ist einfach meine Werke, also einen Impact zu haben, ein anderes Verantwortung zu haben. Und in diese, ja, mit Verantwortung eigentlich, und noch ein dritter von unserer Wert, Vertrauen und Respekt, wenn wir diese richtig leben, dann brauchen wir keine Hierarchie, brauchen wir keinen Chefs, ja, wenn wir alle eigentlich arbeiten, um eine positive Wirkung zu haben, mit Respekt für einen anderen, mit wo wir unsere Verantwortung übernehmen, dann brauchen wir keine Hierarchie. Und das war für mich ein Aha-Moment, wo ich bin dann auf die Suche gegangen worden, aber was ist eine Alternative? So, ich kenne keine Alternative. Das war bei mir keine Module in der Schule oder in der Uni. Und dann habe ich angefangen, einfach sehr, sehr viele Bücher zu lesen, mehr auszutauschen mit Gründer und Unternehmern, mit unterschiedlicher Organisationsstruktur und sehr viel mitgenommen und am Ende haben wir einfach gemacht, etwas, das zu uns passt. Also wir sind keine 100% Holocracy, würde ich sagen, wir sind ein Erdbeer selbstgeführte Struktur. Also wir haben unsere eigene Ding gebaut, unsere eigene wie jede Firma eigentlich ist. Also es muss so die Kultur, es muss so die Leute, es muss so die Mission passen. Und es fühlt sich richtig gut, weil für mich ich denke, mit dieser Struktur, wir können schaffen, dass die Leute hier sich richtig entfalten können, also richtig in ihren Stärken arbeiten können, richtig sich weiterentwickeln auch können. Und dadurch auch ein positiver Impact, nicht nur auf die anderen Kollegen, aber auch auf unsere Kunden, auf unsere Endverbraucher, auf die Eltern und Kinder, das am Ende wir bedienen. Also das ist der positive Impact, das es eigentlich hat. Und das ist sehr kurz erfasst, weil über das Thema kann ich auch wahrscheinlich tagelang reden, weil es ist eigentlich komplex, ja, weil als Menschen sind wir nicht dran gewohnt, so zu arbeiten. Ja. Ja, so eigentlich unsere Schulsystem, unsere Familiensystem sind oft nicht so aufgebaut. Wir sind, man sagt uns, was zu tun ist und oft ist keine Selbstführung mehr beigebracht oder entwickelt über die Jahre. Und das wieder so, also ein Kultur so haben ist nicht einfach, weil einzige Ding, das wir können eigentlich als Arbeitgeber machen, ist die Rahmen geben, die Struktur dafür zu geben. Aber dieser Schritt muss jeden Einzelnen machen. Dieser Schritt von, ich mache mir selbst verantwortlich für was ich mache, für wann ich es mache, für wie ich mit einer bestimmten Situation umgehe. Das ist ein Schritt, das nur jeden Einzelnen für sich machen kann.
Wie hast du denn diese Implementierung oder sag ich mal erstmal die Erarbeitung, welches System für euch passt und dann die Implementierung in eurem Unternehmen selber geschafft? Du hast ja wahrscheinlich eh einen Workflow gehabt als gemeinschaftliche Geschäftsführungsebene mit deinem Mann. Hast du dir dann quasi andere Dinge wegorganisiert oder abgegeben, delegiert, sodass du dann Platz und Zeit dafür hattest? Oder habt ihr euch von außen einen Coach geholt, der das dann eingeführt habt?
Also ich habe jemanden, ist jemand von drinnen, das ist, hat eigentlich viel von der Implementation gemacht. Und wir waren richtig da, zwei Sparing Partners. Also ich bin gekommen mit die Vision und was ich mir wünsche und was ich sehe und was es braucht. Und sie mit der Struktur und die Disziplin und die Tools, dass es braucht, um dahin zu kommen. Und und ein Großteil, was wir machen, ist so diese stärkeorientierte Führung. Also das war richtig passend eigentlich im Moment. Was ich gebraucht habe in die Motivation und Vision, hat sie super ergänzt mit die Struktur und die Möglichkeit, das zu erklären. Also die hat das auch viel besser als ich erklärt.
Ja.
Und das war einfach ein richtiger starker Duo.
Also das klingt für mich total nach Traumarbeitgeber, weil ich es auch selber gerne mag, natürlich selbstverantwortlich zu arbeiten und so weiter und auch selber ja jahrelang gewohnt war. Aber ich weiß auch, dass das nicht jedermanns Sache ist.
Genau.
Also ich denke, brauchen ja auch.
Genau, also es ist nicht für jedes, das stimmt. Also für jemanden, das damit nicht umgehen kann, ist es hier super anstrengend und deswegen passt das nicht. Also mittlerweile haben wir einen richtig guten Recruiting-Prozess, wo wir richtig drauf achten. Und das ist viel wichtiger eigentlich für uns. Also passen die Leute in diese Strukturen, wie wir arbeiten, in unsere Werte drin. Das ist die erste Ding, das wir angucken, bevor wir überhaupt das Know-how und fachliche Wissen uns angucken. Aber hast du recht, also wenn man so tickt, ist hier eigentlich, sind wir ein Traumarbeitgeber, sage ich es einfach so selbstbewusst. Aber wenn man nicht so tickt, passt es einfach nicht.
Das ist natürlich jetzt auch etwas, was du dir erarbeitet hast und was du ja auch gerade schon genannt hast, erst in den letzten 3-4 Jahren oder 2-3 Jahren dann auch so sich entwickelt hat. Am Anfang habt ihr wirklich zu zweit angefangen und euch langsam aufgebaut und seid ganz langsam gewachsen. Ihr produziert nicht selber, richtig? Das habt ihr ausgelagert, oder?
Richtig. Also das heißt, ist nicht unsere Expertise und deswegen war für mich wichtig, nie in die Produktion reinzugehen.
In welchem Ort oder an welchem Ort produziert ihr?
Wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Produktkategorien. Also wir haben über 100 Produkte. Also jede unterschiedliche Produktkategorie produzieren wir irgendwo anderes.
Ach so.
Großteil in Deutschland. Also alles, was Quetschies oder unsere Fruchtchips sind, die sind alle in Deutschland. Aber es sind ein paar Sachen, dass wir, also ich weiß nicht, so die Rosinchen zum Beispiel kommen aus der Türkei, weil da wachsen die. Also es sind ein paar Sachen, aber sehr viel unterschiedliche und das ist eigentlich Großteil von unserem Business, das überhaupt zu koordinieren, die Qualität da zu sichern, die Partnerschaft mit unserer Lieferant gut zu etablieren und zu wachsen mit dem. Also das ist ein richtig großer Teil von des Business mittlerweile.
Ja, jetzt so 10 Jahre später seid ihr nicht mehr ganz alleine mit dieser Idee am Markt. Es gibt andere, die nachgezogen haben, aber trotzdem seid ihr für mich einfach wirklich die präsentesten und auch meine Tochter, muss ich ehrlicherweise sagen, präferiert alles von euch.
Sehr schön, ich freue mich, dass ihr immer los.
Das ist wirklich Wahnsinn. Also bei uns seid ihr integriert in den Alltag von oben bis unten auf jeden Fall. Aber ich würde gerne wissen, wie das so ganz am Anfang war. Ich kann mir vorstellen, dass es da doch auch Rückschläge gegeben hat oder klar, dein Mann und du, ihr habt total viel Expertise mitgebracht aus euren vorherigen Jobs. Dennoch ist es ja ein ganz neues Feld und zu zweit teilt man sich Dinge anders auf, als wenn man schon mit einem großen Namen unterwegs ist und so ganz alleine anklopfen muss. Hast du da so ein paar Anekdoten, wie das so anfing und wie Stolpersteine vielleicht auch in den Weg gelegt wurden, die ihr dann gemeinsam gemeistert habt?
Ja, wie du sagst, also am Anfang ist es nie einfach. Also es ist nicht nur in unserem Business, ich denke, egal welches Business das startet, das ist einfach nicht einfach. Bei uns am Anfang, die Kunden haben das überhaupt nicht verstanden. Das war die lustige Sache. Also eigentlich die die Kinder haben alle unsere Produkte geliebt und sofort bestanden. Also jedes Kind, das hat ein Quetschen in der Hand bekommen, hat es sofort geöffnet und gegessen vor einem Erwachsenen oder einem Kunde, hat es verstanden, was überhaupt es ist. Also das war interessant. Aber das hat es schwer gemacht, weil wir waren eine Innovation sozusagen, eine neue Kategorie. Die Kunde, und wenn ich sage Kunde, ich spreche von den Handelspartner, also die DMs und Reves und von dieser Welt, die haben nicht verstanden, wo wollt ihr damit? Ja, ist das, gehört das zu Obst und Gemüse? Gehört das in Babyregal? Gehört das zu so Snacks? Wo gehört das? Und das war eine große Herausforderung am Anfang, überhaupt die richtige Ansprechpartner zu finden und unseren richtigen Platz zu finden. Das ist die eine, also das haben wir einfach überstanden mit Nachhaltigkeit, also einfach bleiben und ein Nein nach der anderen zu hören und trotzdem dranbleiben. Also genug, wir haben sehr, sehr viele Neins gehabt am Anfang und also das ist für mich, was es Vertrieb auch ausmacht, einfach immer wieder so probieren, auch wenn man 100 Nein hat. Was hat uns immer Motivation gegeben, ist die Endverbraucher, also die Eltern und die Kinder, die haben uns immer super Feedback gegeben von Tag 1. Also von Tag 1 und richtiges so Feedback, wo du sagst, ja, das gibt mir Energie für ein weiteres Jahr, um durchzumachen. Ja, Sachen wie Eltern sagen, hey, danke an euch, hat mein Kind neue Gemüsesorte entdeckt und jetzt isst viel besser, danke an euch. Ja. Können wir ganz, ganz entspannt reisen, danke. Also diese Art von Kommentaren, das sind ständig an uns gekommen. Also für mich das war meine Motivation, jeden Morgen aufzustehen wieder und nochmal ein Nein anzuhören. und Fehler haben wir genug gemacht, also machen wir immer noch. Ja, wir haben richtig ein Fehlerkultur bei uns, wo wir sagen, lieber einfach etwas probieren und es funktioniert nicht und dadurch lernen wir und wachsen wir und kommen wir weiter, als nicht zu machen und nicht zu probieren und nicht zu trauen, an diese Fehler zu machen. Also das hatten wir ganz am Anfang, aber haben wir immer noch und das macht uns ein bisschen aus, ja, dass wir uns zutrauen, eigentlich manche verrückte Sachen auch durchzumachen und zu probieren.
Habt ihr euch in der Zeit total selbst finanziert oder externe Finanzgeber oder Mittel bekommen?
Wir haben ganz am Anfang eigene Geld und dann haben wir tolle Angel-Investoren gefunden. Also Angel-Investoren, das haben uns der ganze Weg unterstützt.
Was würdest du sagen, wie lange man sich geben muss bei so einem Startup? Also ich meine, das ist natürlich jetzt keine Pauschalantwort zu geben auf sowas, aber es gibt ja immer so eine Anlaufphase, die seltensten Startups sind so Unicorn-Ideen, die direkt durch die Decke gehen. Und man muss sich ja am Anfang so ein bisschen so einen Puffer auch zeitlich geben, den man einfach durchsteht wahrscheinlich. Was würdest du sagen, wie lange kann man da mit rechnen?
Ja, ich denke, man kann nicht ein Zeitfenster geben, ja, sehr abhängig von des Business. Manche Sachen dauern einfach länger, ja. In unsere Modelle zum Beispiel, weil wir verkaufen zu Großteil durch Handelspartner, die sind einfach langsam, ja. Die brauchen manchmal ein Jahr, um eine Entscheidung so treffen. Das ist einfach anderes als ein E-Commerce-Business. Ja. Also ich denke, erstmal ist sehr abhängig von der Art von Business. Wie ich habe gesagt, also ich denke, es ist auch abhängig, was das Feedback ist. Also wenn fundamentale Sachen sind falsch, also zum Beispiel die Produkte kommen nicht gut an oder man sieht, Leute sind nicht bereit zu bezahlen für dieses Produkt oder es richtig so fundamentale Sachen nicht laufen, dann die müssen geändert sein oder muss man aufhören. Aber wenn es sind Sachen, die nicht fundamental sind, also sind einfach nur, wie du gesagt hast, Stolpersteine in der Weg, dann ist das Signal, dass man muss das einfach weitermachen und die aus dem Weg räumen. Aber wie lang das ist, also ich denke, das ist sehr abhängig von dem Mensch und sehr abhängig von das Business. Also gibt es keine goldene Regel, würde ich sagen.
Jetzt habe ich dich natürlich nicht nur eingeladen in diesen Podcast, um über eure Produkte zu sprechen und vor allem, weil ihr eben Produkte für Kinder macht, sondern weil du auch selber Mutter bist. Und in dieser ganzen Anfangsphase, wo es vielleicht auch nochmal Rückschläge gab und einfach der Start, so wie überall, nicht immer ganz einfach ist, bist du da auch tatsächlich auch das erste Mal Mutter geworden, nämlich 2011, ne?
Genau, also die Rechte in der Staatsfarbe, wir waren noch beim 20 Stunden am Tag zu arbeiten und Wochenende und dann habe ich erfahren, ich bin schwanger.
Ja. Wie war das für dich? Hast du das im Anfang eingebaut? Hast du eine problemlose Schwangerschaft gehabt? Hast du Elternzeit gehabt? Hast du dich zurückgenommen, auf dich aufgepasst?
Ich habe keine Elternzeit genommen, also mindestens nicht für mein erstes Kind. Es war einfach nicht möglich. Ja, wir waren, wie gesagt, noch zu zweit und haben sehr, sehr viel gemacht. Ich habe Gott sei Dank eine sehr gesunde Schwangerschaft gehabt. Also ich habe gearbeitet bis der Stichtag, also bis eigentlich noch ein paar Stunden vor Geburt habe ich noch mein Out of Office für das Wochenende reingestellt. Genau, und dann, so mein Sohn ist sehr praktischerweise an einem Samstagvormittag geboren.
Wie nett von ihm.
Irgendwie nett von ihm. Und am Montag war ich zurück ins Büro, was auch unsere Zuhause war damals. Also unser Büro war tatsächlich zu Hause. Und einfach weitergearbeitet. Und das hört sich
zwei Tage nach der Geburt.
Ja. Und das
hört damit hast du jetzt.
Das hört sich ziemlich verrückt an. Und ich habe auch eine Zeit gebraucht, um mir auch damit gut zu fühlen, weil es ist auch eine kulturelle Sache. Also sehr viele Rabemutter-Kommentaren und alles Mögliche gehört. Aber ich bin mittlerweile sehr eigentlich. Sehr glücklich damit. Ja, es war, was es in dem Moment gebraucht hat. Und ich habe die ganze Zeit mein Kind dabei gehabt. Also ich hatte eigentlich Kind in einer Hand und Laptop in die andere Hand und sehr wenig geschlafen. Aber das ist noch möglich, wenn man unter 30 ist. es war, was es war. Also es war mein Business und viele Leute wissen das von mir. Mein Business ist auch mein Baby. Ja, und es war einfach ein Moment, wo ich musste mehr an zwei Babys kümmern. Das habe ich auch später in meiner zweiten Schwangerschaft auch gelernt. Aber es war genau das Gleiche. Also es war eigentlich, es war einfach, sich auf zwei unterschiedliche Babys zu kümmern. Und beide haben wir mein Liebe, meine Aufmerksamkeit bekommt. Und ich denke tatsächlich, das ist möglich. Ja, es ist nicht einfach. Wie gesagt, ich habe in der Zeit wenig geschlafen, aber es war möglich und bereulich, keinen Moment davon.
Hattest du Hilfe? Also ich sag mal, die Omas, die Opas, Schwestern, Familie, vielleicht eine Nanny oder irgendjemanden zur Hand, der sozusagen außerhalb eures internen Systems, nämlich du und dein Mann, noch irgendwie zur Hilfe stehen konnte?
Ja, in die Moment nur begrenzt. Also beide unsere Mutter sind nicht in Berlin. Und meine Mutter ist gekommen für das Geburt und hat uns unterstützt die ersten Wochen nach der Geburt. Aber dann, sie ist zurück nach Frankreich gegangen und wir hatten noch nicht das Budget für ein Nanny, weil wir waren noch Startup und bootstrapped. Und haben wir, also mindestens für meine erste Kind, sehr, sehr wenig Unterstützung. Aber das ist zwar okay, ja. Also es hat geklappt, ja. Und ich denke, das ist das wichtige Teil. Also ich finde es für mein zweites und dritte Kind, sogar ich habe dann Zwillinge 3 Jahre später bekommen. Da habe ich tatsächlich mehr Unterstützung geholt. Also dann haben wir tatsächlich uns ein Gehalt bezahlt. Also es war eine andere Situation und die Firma war größer und wir hatten auch, wie gesagt, ein größeres Team. Also da habe ich auch 5 Monate Elternzeit genommen. Das war einfach eine andere Situation. Aber ja, muss man auch sagen, es waren auch wieder 2 Babys.
Okay. Ich gebe zu, heutiger Sponsor ist das Mode- und Lifestyle-Label meines eigenen Mannes, namens Inferno Ragazzi. Inferno Ragazzi ist ein Hamburger Modelabel, das mit seinen bunten Farben und extrovertierten Klamotten ein bisschen California Beach Feeling auf unsere tristen Straßen zaubern will. Und somit genau das Richtige für alle ist, die den bunten Lifestyle lieben. Ganz neu gibt es jetzt auch die von vielen Fans lang ersehnte Kids Collection. Für alle Minis zwischen 3 und 14 Jahren.
Die Kollektion umfasst mega süße und dabei coole Sweater und Shirts im typischen Inferno-Style aus reiner Biobaumwolle und immer auf 100 Stück limitiert. Schnell sein lohnt sich also. Alles online zu finden auf www.infernoragazzi.com oder im Laden in der Schanze Hamburgs. Schaut dort auf jeden Fall mal vorbei, jetzt wo er wieder geöffnet ist, wenn ihr eine Prise gute Laune gebrauchen könnt. Die Jungs sind immer gut drauf, super herzlich und hilfsbereit, kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Im Store in der Juliusstraße gibt es außerdem noch ein ganz besonderes Highlight für die Kleinen. Dort können sie nämlich, mit ein wenig Unterstützung, wenn nötig, im Creative Lab ihre ganz eigenen Basics designen und zum Beispiel selbst aussuchen, welcher Aufdruck an welche Stelle kommt. Dabei können sie sich völlig austoben und es kommen gerne die wildesten Kreationen dabei heraus, wenn man die Kids selbst entscheiden lässt. Ganz getreu ihrem Motto, never perfect, always awesome.
Ihr wart ja zu dem Zeitpunkt des ersten Babys komplett gleichermaßen involviert in das Unternehmen und man macht sich ja so ein bisschen Gedanken, man redet ja auch mit seinem Mann, mit seinem Partner, mit dem Vater des Kindes so vorher darüber, wie das alles so wird und manche Sachen sind so ein bisschen, schmückt man vielleicht ein bisschen romantisch aus und andere Sachen sind auch so ein bisschen planungsintensiver, sag ich mal. Habt ihr so Gespräche geführt über Gleichberechtigung oder wie ihr das tatsächlich dann auch als Paar 50-50 aufteilen wollt oder... Gab es solche Ideen vorher?
Nein, aber weil wir mussten das nicht. Also es war schon klar von immer, und das ist das Beziehung, das ich habe mit meinem Mann, und es ist auch das, ja, einfach der Grund, warum ich ihn so liebe. es ist einfach so, ja. So, wir sind, wir machen, und das ist, was auch funktioniert, immer noch so gut. Wir machen, was wir können, und wir managen unsere Kalender und gucken, ja, was wer kann heute? Wer kann heute? Wer hat eigentlich die höchste Priorität, entweder mit den Kindern oder bei der Arbeit, also welche von unseren, wenn wir haben einen Terminkonflikt, ist welche von unseren zwei Termine ist wichtiger, und wir haben immer Verständnis für die andere oder was die andere auch in diesem Moment vielleicht braucht, ja, das ist nicht immer Arbeitstermine, so mein Mann trainiert auch sehr, sehr viel, er ist ein Triathlet, und einfach so wissen, dass für ihn wichtig, und er braucht seine Zeit auf der Fahrrad und er braucht seine Zeit am Laufen, er braucht das für wer er ist, das Mann, und das einfach, ja, und er weiß, was ich brauche, und das akzeptieren wir von einem anderen und respektieren das und geben uns gegenseitig das Raum, das wir brauchen, und nicht nur unsere Rolle in die Firma gut zu machen, unsere Rolle als Eltern, aber auch wer wir sind, ja, und was wir brauchen ganz persönlich. Und das ist, ich denke, was macht unsere Beziehung? Ja, wir sind seit 15 Jahren verheiratet, wir sind zusammen seit 20 Jahren.
Ja, Wahnsinn.
Also das hat sich entwickelt über die Zeit, aber das ist, was uns so stark als Paar macht. Und deswegen haben wir eigentlich nie diese Diskussion gehabt. Und es war lustig, weil ja, mit ganz am Anfang, ich war klar ein bisschen mehr mit unserem erstes Kind, mit unserem Baby, und hatte immer ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht genug gemacht habe für die Firma und nicht genug gemacht habe ins Büro. Und gegenseitig hat er immer ein schlechtes Gewissen, dass er nicht genug gemacht hat für das Baby. Und es war so, ja, wir machen, wo wir können, was wir können für unsere Babys. Und ja, das ist okay, ja. Und ich denke, das hilft. Ich denke, das hat uns auch sehr, sehr viel geholfen, dass wir haben zusammengearbeitet, auch dieses Verständnis zu haben. Also ich kenne sehr, sehr viele Freundinnen von mir, die haben das nicht, weil das Mann vielleicht hat nicht das Verständnis für, wie es ist, zu Hause zu sein mit einem Baby, und die Frau vielleicht hat nicht das Verständnis für, was gerade los ist bei der Arbeit von dem Mann, oder gegenseitig, ja, wenn es die Frau arbeitet und der Mann zu Hause ist. Und wir hatten das Luxus, dass wir hatten das Verständnis, weil wir waren in beide genauso tief drin, sozusagen.
Ja, ja. Gibt es denn da, also ihr wirkt jetzt natürlich sehr als Einheit und als Team und lange Jahre zusammengewachsen, kennt euch sicherlich sehr, sehr gut und auch die Stärken und Schwächen des anderen. Gibt es trotzdem innerhalb des Arbeitslebens dann mal Situationen, wo es Reibereien gibt, oder sind eure Arbeitsfelder gar nicht so nah beieinander?
Ja, klar. Also wir haben immer unterschiedliche Meinungen, und dann drücken wir das ganz, ganz klar raus. Und ja, es ist manchmal, es kann auch sehr die Ton kann sich hoch gehen und das tatsächlich, wir haben sehr leidenschaftlich unsere unterschiedlichen Argumente reinbringen, Diskussion. Und, aber das, wie gesagt, also weil wir haben ein tiefes Respekt für die Meinung von den anderen, ist das fein. Und ich denke, manchmal Kollegen müssen denken, okay, wie wird das sein, wenn die zurück nach Hause gehen, nach diesem Argument hier in die Firma. Aber das haben wir tatsächlich nicht. Also wir lassen tatsächlich, also das waren unterschiedliche Meinungen in dieser Termine und so ist es. Hat nichts zu tun mit, wer wir sind als Leute, hat nichts zu tun mit, wer wir sind als Eltern. Wir trennen das, mindestens emotional trennen wir das ganz gut. Ja, haben wir ständig unterschiedliche Meinungen, so Sachen. Es funktioniert, weil wir haben immer die gleiche langfristige Ziel. Mhm. Und manchmal haben wir unterschiedliche Ideen, wie wir dahin kommen. Und wir können beides ja gut argumentieren. Also das, aber wir sind auch offen für die Argumente von den anderen. Und ja, also manchmal am Ende von einer Diskussion sage ich, hey, hast du recht, okay, dann machen wir es deinen Weg. Manchmal ist es andersrum. Und es ist okay so, ja, weil wir schaffen eigentlich offen für die anderes Meinung und Perspektive so bleiben.
Ich kenne viele Businesspartner, die sich irgendwann an einem Punkt, gar nicht, weil es ein Problem gab, sondern vielleicht auch als Vorkehrung einen Coach zur Seite stellen, die ja einfach so ein bisschen vielleicht die gewaltfreie Kommunikation zwischen den Businesspartnern ein bisschen coachen oder begleiten und. Ja. Und ich weiß ja auch, und du hast es eben auch schon anklingen lassen, dass ihr auch für eure Mitarbeiter eine ganze Menge macht. Gibt es sowas auch für euch beiden?
Also zusammen haben wir keine Coach und ich denke, ein von den Geheimnissen da ist, dass wir uns immer sagen, was wir am Herz haben. Also wir lassen nie einen kleinen Konflikt oder etwas da ja, wachsen. Also das sehe ich manchmal bei Co-Founders, dass es startet mit einem komischen Blick und dann wird ein komischer Kommentar und dann 3 Jahre später ist ein riesengroßes Monster da im Raum. Das bei uns passiert nicht, weil wir einfach immer äußern, was wir am Herz haben. Aber nichtsdestotrotz haben wir Unterstützung, also sind wir beide Teil von Unternehmengruppe, was uns richtig, also ich kann für mich sprechen, aber ich denke, es ist das Gleiche für Alex, es unterstützt uns sehr gut in einfach unsere Gefühle zu teilen, unsere Meinung zu teilen, die Erfahrungen von andere Gründer, andere Unternehmen zu hören. Und dadurch auch wachsen zu können. Also das ist richtig ein großer Geschenk. Und das hat mir in den Jahren sehr, sehr viel geholfen. Also ich würde Danke an diese Entrepreneursorganisation bin ich Teil. Ohne Entrepreneursorganisation, also EO, würde ich nicht die Unternehmerin sein, dass ich heute bin. Ich würde auch nicht die Ehefrau sein oder die Mutter sein, dass ich heute bin. Und es hat mir geholfen, sehr viele Sachen bei mir zu entdecken, dran zu arbeiten und zu wachsen.
Ja, du hast ganz am Anfang schon mal angesprochen, dass zu diesem Mental Health eine ganze Menge gehört und eben auch Ernährung, deswegen habt ihr euch das quasi als Purpose gesetzt, aber du hast auch schon angedeutet, dass da eben eine ganze Menge andere Dinge dazu gehören, die so ein bisschen mehr für das Mindset zuständig sind und ich könnte mir vorstellen, dass solche Austausche mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern wahrscheinlich auch dazu beitragen, zu dieser Selbstentwicklung wahrscheinlich.
Ja, und es ist einfach sehr wichtig, weil ich habe etwas gelernt über die Jahre. Es ist, dass meine Firma und die Leute hier können nur insofern wachsen, dass ich auch wachse. Ja, wenn ich eigentlich selber an meine Grenze komme, dann setze ich diese Grenze auch für allen hier und für die Entwicklung von die Firma. Also es ist eigentlich nur durch mein eigenes persönliches Wachstum, dass ich schaffe, das Business auch wachsen zu lassen. Ich könnte fast eigentlich die gleiche Kurve malen von meiner persönlichen Wachstumskurve und unsere Umsatzwachstumskurve ist fast die gleiche. weil ansonsten stehe ich einfach an den Weg von was diese Firma machen kann. Und vielleicht kommt der Moment, wo ich nicht mehr wachsen kann, dass ich an meine Grenze komme. Und das wäre der Moment, wo ich dann nicht mehr, dass ich die Firma verlassen muss. Weiß ich nicht, ob das ein Tag kommt, aber wenn es kommt, dann das wäre dann die Lösung, weil ansonsten würde ich in diesem Moment nur an dem Weg stehen.
Ja, verstehe. Hast du noch mehr Beispiele, was zu diesem Wachstum für dich dazu gehört? Also ist das Literatur, sind das, keine Ahnung, TED Talks oder?
Genau, also ich bin ein Lern-Junkie.
Ja.
Also ich mache sehr viel für mich. Ja, ich, wie gesagt, lesen. Ich habe so eine riesen Bibliothek und ständig 3-4 Bücher neben meinem Bett. Podcast hast du schon erwähnt. Also auch ich laufe immer mit einem Podcast und ich laufe rein ins Büro und dann notiere ich mich alles, was ich habe gelernt. Also von Podcast bekomme ich sehr, sehr viel von diese Austausche, wie gesagt, mit anderen Unternehmern. Ich mache auch mittlerweile sehr viele morgens, also ich mache morgens Meditation und Sport und Affirmation und solche Sachen, um mir auch als Mindset dran zu stellen für den Tag. Also ja, ich investiere sehr, sehr, also ich mache auch Weiterbildungs für mich oder gehe so Universities oder Konferenzen, wo ich meine Blicke auch erweitern kann. Also ich mache sehr, sehr, sehr viel, weil für mich ist einfach, ja, wir haben von Werten gesprochen und ich denke, die einzige Werte von mir, das wir haben noch nicht erwähnt, ist Lernen und Wachstum.
Ja, das finde ich super spannend, weil du hast es eben schon einmal kurz angerissen und verraten, nicht nur du selbst bist gewachsen, sondern auch eure Familie, nämlich 2014 mit Zwillingen direkt.
Genau.
Also du hast ganz am Anfang gesagt, du machst alles nur 100%, das ist jetzt sogar auf 200% angewachsen. Jetzt frage ich mich natürlich, was hast du rund um die Geburt der Zwillinge vielleicht anders gemacht als bei dem ersten Kind? Und wie bekommst du um Himmels Willen all das, was du gerade erzählt hast, in deinen Arbeitsalltag oder in deinen kompletten Alltag, nicht nur Arbeitsalltag, sondern eben auch Familienalltag integriert mit 3 Kindern, Vollzeit, eigenem Unternehmen, einem Ehemann und einem eigenen Leben sozusagen?
Okay, erstmal die erste Frage, was habe ich anders gemacht? Klar, man kommt rein in das zweite Kind viel mehr selbstbewusst, also mit mehr Ahnung. Das hilft schon. Also ich weiß nicht, was ich hätte gemacht mit Zwillinge, mein erstes Kind, ein Zwillingsgeburt hätte gewesen sein. Also es war schon gut, dass ich da Erfahrung hatte. Also ich war viel, viel relaxter. Ich habe auch Elternzeit genommen, war für mich, also es war nötig, es war auch gut, ja, weil das war in dem Moment noch ein Dreijähriger und zwar so der Zeit auch für dem so haben. Es war auch nicht einfach, also ich habe sehr, sehr viele Probleme gehabt mit Stillen, also ich habe trotzdem gestillt bis der 5. Monat, aber sehr, sehr sehr, sehr viele Probleme, also ständig Brustentzündungen gehabt und. Ich habe auch früh gemacht, ich habe mir früher Hilfe geholt, also ich habe früher jemanden, das mindestens mit dem rausspazieren gegangen ist, und dann ab der 6. Monat habe ich eine Tagesmutter geholt.
Ja.
Also habe ich, ja, das war, das hat geholfen, viel früher eigentlich da Hilfe einfach, auch für Hilfe zu fragen, weil das war ich gar nicht dran gewohnt, und ich würde sagen an alle Mutters und noch mehr an Zwillingsmutter, also sich zutrauen, einfach ja, nach Hilfe zu schreien, wenn es notwendig ist. Und das habe ich auch viel mehr gemacht, was ich eigentlich mit das erste Kind nicht gemacht habe. Und habe ich immer gesagt, nein, ich muss das alles selber wuppen können. Mhm. Das habe ich geändert. Und wie schaffe ich es alles? ich weiß nicht. Also und ehrlich zu sagen, es fühlt sich nicht wie so viel. Also wenn meine Schwester hat 4 Kinder und sie arbeitet auch Vollzeit und ist noch in Politik involviert. Also ich habe das Gefühl, manchmal im Vergleich zu sie mache ich noch sehr wenig. aber es ist alles relativ, würde ich sagen. Ich bin sehr organisiert, also ich bin auch sehr diszipliniert, also wie gesagt, mit alles, was mein Sport und Meditation ist, ich wache einfach um 6 Uhr auf und mache diese Sachen und mache jeden Tag, setze ich keinen Tag raus, also weil ich einfach, wenn ich meinen Kopf zu etwas setze, dann mache ich es einfach, also ich bin sehr, sehr diszipliniert und ich denke, das hilft. Und ansonsten, ich denke, ich versuche auch mir nicht so viele Druck zu machen. Also ich mache alles, was Ich habe das Gefühl, muss gemacht sein, also priorisieren, ich denke, sehr, sehr wichtig, aber nicht nur in einem Bereich. Also ich priorisiere, wie gesagt, nicht nur Sachen, die ins Business laufen oder nicht nur die Familie oder nicht nur mehr. Ich versuche eigentlich eine gesunde Balance zwischen alles zu haben. Und eigentlich ja, den Tag, die Stunde an dem Tag, diese 24 Stunden, wenn man denkt, was ist für mich wichtig in dieses Leben, ist es einfach, die so aufzuteilen auf was wichtig ist und dann tatsächlich dabei zu bleiben und nicht reinzurutschen oder sich reinzuziehen, so viel in eine Richtung oder in einen Bereich, bleibe ich dann einfach dabei. Also ich gebe mir die Stunde für Sport und ich gebe mir die Stunde, um Abendessen immer so vorbereiten für die Familie und ich gebe mir die Stunde, die Abendessen mit dem zu essen, weil es mir wichtig. Und also einfach so gucken, was ist mir wichtig, ja, und dann einfach die Stunden im Tag dafür aufzuteilen. Und ja, klar gibt's Momente, wo etwas zu kurz kommt, ja, wo es gerade schwere Phase ins Business und vielleicht die eine oder die andere Sachen zu kurz kommt. Aber ich denke, was ich gut machen kann, wegen eigentlich diese Reflexion, dass ich immer mache, ist immer das zu erkennen. Ja? Zu erkennen und sagen, okay, da habe ich ein bisschen die Balance verloren oder oh, diesen Monat habe ich meine Freunde nachverlässigt und das einfach so zu sehen und zu korrigieren. Ja, und einfach nicht nur weitermachen, ohne da diese Reflexion zu haben. Weil das Power hat jeder. Jeder hat eigentlich, also 24 Stunden ist ganz, ganz viele Zeit in einem Tag. Und sehr oft planen wir das nicht. Also machen wir einfach, was kommt, ohne richtig bewusst eigentlich die Sachen zu machen. Und ich denke, das ist eigentlich, was ich habe angestellt. Ich war nicht immer so. Das ist etwas, das ich habe entwickelt und gelernt über die Zeit, richtig mein Zeit bewusst aufzuteilen.
Das ist ja eigentlich auch einer der Vorteile, den man vielleicht hat, wenn man sein eigener Chef ist, in Anführungsstrichen. Also sicherlich geht es auch ganz viel einher mit Verantwortung für andere und so weiter und so fort. Ich will das jetzt gar nicht so romantisieren, aber in dem Moment, wo man sich überlegt, man möchte gerne selbstständig sein, hat man ja natürlich nicht nur den Purpose, womit man selbstständig sein möchte. Und du hast schon gesagt, ihr wolltet Impact auf die Welt irgendwo ausüben. Aber man hat ja auch so eine Vorstellung davon, wie man vielleicht als Chef ist und was man sich so mit seiner Zeit einteilen kann. Wenn ich jetzt so höre, dass du sehr diszipliniert bist, wie ist denn so die Erwartungshaltung gegenüber der Realität heutzutage? Wie läuft dein Alltag ab, zeitlich gesehen?
Mein Alltag, ich wache um 6 Uhr auf, ich meditiere erstmal, dann mache ich positive Affirmations, also ich stelle mein Mindset positiv an für den Tag. Dann plane ich meinen Tag, also ich priorisiere meinen Tag tatsächlich, also gucke ich, was möchte ich schaffen und vielleicht muss ich etwas absagen, muss ich etwas umplanen. Also ich plane meine To-Dos sowie meine Meetings und wie viel Zeit ich möchte wo einstecken, das ist sehr bewusst. Dann mache ich eine Stunde Sport. Dann wachen die Kinder auf und frühstücken wir immer als Familie gemeinsam. Dann gehen die Kinder in die Schule oder in die Kita oder bei Homeschooling sind die da einfach geblieben. Dann geht es los mit der Arbeit. Ich arbeite zwischen 9 und 17, 18 Uhr, abhängig von dem Tag. Dann gehe ich nach Hause, koche ich entweder allein oder mit den Kindern oder mit Alex. Dann essen wir immer gemeinsam Abendessen, also das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Dann noch ein bisschen Zeit mit den Kindern, dann gehen die ins Bett und dann haben Alex und ich Zeit für uns. Oder vielleicht Freunde kommen vorbei und Zeit für Freunde oder das Abwechsel ab. Also das ist ziemlich, und ich versuche immer nicht so spät ins Bett, also irgendwann zwischen 10 und 11, normalerweise spätestens 11 bin ich ins Bett.
Ja, es klingt eigentlich nach genau der richtigen Balance, die man so braucht, ne? Trotzdem kenne ich auch Tage, wo man so ein bisschen hier und da was verschwendet, in Anführungsstrichen, aber im Großen und Ganzen hat man langfristig schon was davon, wenn man das so ein bisschen unterteilt und auch weiß, was einem gut tut und sich das dann auch einfach rausnimmt.
Ja, und ja, das ist okay, wenn die eine Tage anderes ist. Also es muss ja es nicht, ich möchte nicht malen, dass jeden Tag ist wie Maschinenlauf hier. Also es gibt auch Tage, wo es nicht so gut funktioniert. Und das ist okay, einfach das zu erkennen und sagen, aber eigentlich für morgen wünsche ich mir mehr Zeit mit den Kindern oder dass ich eigentlich längere Zeit an die Kollegen geben, weil ich hatte das Gefühl, das Thema für den wichtig war oder was immer es ist. Also ich denke, das ist eigentlich ein wichtiger Teil davon, einfach so reflektieren, was habe ich gemacht, wie war es, was will ich und wie kann ich eigentlich bewusst mein Leben führen. Also ich denke, das ist der große Knackpunkt, also sich nicht einfach fremdbestimmt sein, aber selbstbestimmt zu sein.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt ja auch gerade im Mutterwerden, dass man das vielleicht am Anfang so ein bisschen justieren muss und auch neu lernen muss. Kennst du dieses Gefühl, dass man am Anfang sich da so ein bisschen einfriemeln muss, dass es auf einmal jemand anderen ganz kleinen noch gibt?
Total, und das war also, ja, es ist für mich meine Freiheit ist sehr, sehr wichtig und ich ahne mich noch, ich habe das noch komplett, diese Gefühle im Kopf. Als ich habe mein erstes Kind zurück nach Hause gebracht, noch ein tiefes Winter, also es war Januar, ein sehr kalter minus 15 Grad in Berlin Winter.
Wow.
Und ja, ich wollte kurz so die Bäckerei gehen und etwas mehr holen. Und ich habe gerade gemerkt, so, ich kann nicht einfach aufstehen und kurz zur Bäckerei gehen, weil ich habe dieses Baby. Und war ich ihm einziehe mit allen Schichten, dass ein Baby gerade braucht, brauchen wir eine Stunde, um überhaupt zu die Bäcker zu gehen. Und das war für mich die erste Mal, wo ich habe gesagt, so, okay, wow, das ist eine neue Situation und muss ich mir dazu neu anstellen. Aber es ist was es ist. Und ich denke, es ist wichtig, die Bedürfnisse von unseren Kindern zuzuhören und die entsprechend versuchen zu erfüllen. Aber genauso wichtig ist es unsere eigene als Mutter, als Eltern. Weil nur wenn es uns gut geht, können es auch unsere Kinder auch gut gehen. Also es ist ein bisschen das gleiche Learning als, ja, wie gut es mir geht und wie gut ich mir entwickle, kann die Firma sich entwickeln. Genau das Gleiche denke ich auch für meine Familie, meine Kinder. Also die merken es, wenn es mir nicht gut geht. Die merken es, wenn ich nicht glücklich bin. Und deswegen also muss ich eigentlich an mir selber machen, was ich selber brauche, um dem zu geben, was die brauchen.
Absolut, ja. Gibt es aktuell so Herausforderungen, an denen du selber für dich arbeitest?
Was sind gerade meine Herausforderungen? Gute Frage. Für mich ist es eine ständige Herausforderung, tatsächlich diese Selbstführung richtig zu implementieren in die Firma. Mhm. Weil wir haben die Struktur, wie gesagt, aber es funktioniert nur, wenn jeder Einzelne diesen Schritt macht. Mhm. Und da kann ich eigentlich nur Leute Tools in die Hand geben, inspirieren, Austausch, Coaching anbieten. Und das ist für mich die Herausforderung. Also das eigentlich auf diese große Skala, also es ist möglich 1:1 mit sehr viel Energie 1:1, aber wie ist es möglich, eigentlich so komplette Mindshift-Veränderung zu schaffen in eine größere Gruppe zu machen? Also ich würde das gern knacken. Also ich denke, wenn ich das knacke, dann kann es, also sehr, ja, das ist auch das Mindset, das muss geändert und eine nachhaltige Welt zu haben, ist auch der Knackpunkt und sehr, sehr viele Sachen auf diese Welt. Also wie schafft man ein größeres Mindset-Shift so kreieren, ohne eigentlich jeden Einzel anzugehen? Das ist bei mir gerade die Herausforderung, würde ich sagen.
Das ist eine schöne Herausforderung.
Ich mag große Probleme.
Ja, ich habe irgendwo gehört, dass du gesagt hast, du bist sehr anpassungsfähig und kannst neue Situationen schnell annehmen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein Key, so ein Schlüsselmoment für dich oder so ein, wie soll ich das nennen, ein Talent, sage ich mal, das nicht jeder hat und was dir sicherlich auch sehr stark dabei hilft, dann Situationen neu umzustrukturieren und das Problem zu erkennen und eben auch die Lösung zu suchen und nicht nur darin zu verharren, dass es irgendwas gibt, was stört.
Schön, ich habe es nie so gesehen. Also ich denke, meine Anpassungsfähigkeit kommt, dass ich bin überall gewachsen und unterschiedliche Länder, in unterschiedliche Schule, so immer überall. Und ich musste mir immer schnell dran wohnen in eine neue Kultur, neue Schulfreunde und alles Mögliche. Aber schön. Ja, das kann sein, dass das hilft, schnell in die Lösung Ansatz zu so kommen. Ich habe es nie so gesehen, aber finde ich schön.
Deine Kinder sind mittlerweile, lass mich nicht lügen, 8 und 5, oder?
Neun
So
und
ungefähr
sechs.
9 und 6 sogar schon. Okay.
Ja.
Das heißt, die haben jetzt natürlich ganz andere Herausforderungen als so in dieser ganz anfänglichen Babyphase.
Oh ja.
Kannst du, und erst recht natürlich in dem Homeschooling und keine Ahnung, was alles noch bei euch so als neue Herausforderung die letzten Jahr oder das letzte anderthalb Jahr quasi auf dem Tablett stand. Kannst du trotzdem so ein bisschen sagen, dass vielleicht anfänglich Dinge einfacher oder vielleicht auch schwieriger waren als heutzutage?
Ich weiß nicht, ob die Sachen sind schwerer. Also ich denke, ja, und jede Mutter wird das wissen. Jede Phase ist einfach unterschiedlich. Ja? Bringt einfach seine neue Herausforderung. Ob die sind einfacher oder schwerer, weiß ich nicht. Ich denke aber auch, für mich, was richtig schön war in dieser Corona-Zeit, ist, also am Anfang war katastrophal. Also für mich die erste Woche habe ich gedacht, okay, ich hoffe, das ist in ein paar Wochen weg, weil
Ja.
würde ich das nicht überleben. Klar, das war eine falsche Einstellung. Und eigentlich, ja, das ist eigentlich ein sehr wichtiges Wort, die Einstellung. Also sobald ich habe das für mich geändert und gesagt, okay, Corona bleibt erstmal eine Weile und ich muss einfach das Beste rausziehen.
Ja.
Hat alles für mich geändert. Ja, ich habe alles, ja, es ist schön. Wir können nicht nur Abendessen und Frühstück, wir können auch Mittagessen alles zusammen essen und wir können uns mehr sehen und ich kann mehr involvieren in Schularbeit. Also ich habe alles eigentlich versucht, das Schöne da drin zu sehen und das hat mir sehr viel geholfen. Eine gute Sache, dass da rausgekommen ist, ist auch wegen, dass ich musste in parallel sehr viel arbeiten. Meine Kinder haben mehr Selbstständigkeit entwickelt. Also ich habe das Gefühl, vielleicht früher war ich ein bisschen so hinterher, so immer über die Schulter zu gucken. Und das war ich auch am Anfang in der Corona-Phase, so perfektes Beispiel mit Homeschooling. Also war jeden Tag hast du das gemacht, okay, lass uns das zusammen machen und. Mittlerweile, also es gibt immer noch. Ist jetzt nur 3 Stunden in die Schule und macht immer noch halbe Tag Homeschooling. Mein 9-jähriger Sohn macht alles komplett selbstständig. Also er hat eigentlich
Wow.
diese das, das hat geholfen, dass ich ein bisschen loslasse, weil ich musste. Und das hat richtig, ich denke, ihm eine Fähigkeit beigebracht, dass er musste sich selbstverantwortlich machen für seine Schularbeit. Und das für mich ist eine richtige schöne Learning. Also manchmal loszulassen, ja, und vertrauen eigentlich, dass die
Ja.
das gut machen würde. Und ja, in dieser Zeit hat er auch gelernt, allein zurück von der Schule zu Hause zu kommen und solche Sachen zum Beispiel. Das ist alles schneller gegangen wegen Corona. Aber es ist eine schöne Sache. Ja? Also es bringt ihm Fähigkeiten, dass er jetzt für das Leben nutzen kann. Also nicht nur
Ja.
selbstverantwortlich, aber selbstbewusster auch. Und das ist richtig schön. Und wenn ich so rückblicke, ja, also es ist nicht, ich würde lügen, wenn ich sage, dass Corona war alles schön und einfach. Aber ich denke, hat uns sehr viele Geschenke auch gemacht und sehr viele positive Sachen auch mit sich gebracht.
Habt ihr in dieser Zeit auch eine Babysitterin oder Tagesmutter, die dann die Kinder tatsächlich auch tagsüber mal ein bisschen unterstützen kann und helfen kann, während ihr vielleicht im Büro sitzt?
Ja, genau. Also wir haben eine Nanny gehabt, das hat immer ab und zu hier ein paar Stunden gemacht. Aber lustigerweise seit 2 Monaten nicht mehr. Und
Ja.
es ist okay, ja, es funktioniert. Und
Ah
wie
ja.
gesagt, wegen eigentlich, also es sind auch Sachen geändert. Vorher hätte ich gesagt, ja, ich habe einen Termin um 4 Uhr. Muss ich die Nanny holen, weil sonst kann ich diesen Termin nicht wahrnehmen. Jetzt ja, hole ich die Kinder ab von der Kita und bringe die zu Hause und mache diesen Termin mit dem nebenbei
Ah
oder
ja.
wo die spielen oder was immer. Also das klappt alles. Und vorher hatte ich
Ja,
gesagt, das ist
toll.
nicht machbar. Also es ist einfach auch eine andere Art und Weise, so arbeiten. Also mit der
Ja.
Familie dabei ist auch okay.
Du bist eine Rieseninspiration für mich. Es klingt nach, ja, wie soll ich sagen, zwar auch Disziplin, aber auch nach der Hoffnung, dass es alles machbar ist, wenn man sich organisiert und miteinander spricht und sogar mit dem Mann zusammenarbeitet. Das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Deswegen würde ich gerne von dir wissen, was würdest du Frauen sagen oder Müttern sagen, die vielleicht mal einen schlechten Tag haben und gerade denken, oh, wie diese Vereinbarkeit, wie soll das funktionieren? Hast du ein, zwei, drei, wie viele auch immer, Tipps für die Balance zwischen Baby und Business, vielleicht auch unter Berücksichtigung der Me und Part-Time?
Also die Haupttipp, ich würde haben, und ich hoffe, das kommt gut rüber, weil eigentlich, ja, habe ich gerade gesagt, wie ich sehr viele Sachen schaffe, aber das ist nicht immer so. Ja, es sind auch Tage, wo es nicht funktioniert, und für mich die allerwichtigste Ding ist, sich keine Druck zu machen. Also ich habe das Gefühl, sobald ich mir Druck mache, ich muss alles perfekt und es muss funktionieren und da muss ich die perfekte Mutter sein und ich muss da die perfekte Lösung des Termins finden oder was immer, funktioniert nicht mehr. Und das ist, also es ist nicht nur, was ich würde sagen, die Mutter, also das ist auch, was wir versuchen, auch mit freche Freunde zu machen. Also wir versuchen, diesen Druck rauszunehmen, zu sagen, ja, also eigentlich, wir sagen immer, es ist besser, wenn du kochst von frisch und frisch Obst und Gemüse nutzt. Aber wir wissen, wie das Leben ist. Ja, es funktioniert nicht. Und manchmal musst du schnell Kinder in die Kita abholen oder hast du einfach keine Zeit. Du bist letzte Minute vor Abendessen zurück nach Hause gekommen oder was immer. Und das ist okay. So, ja, macht dir keinen Stress. Weil erstmal die Kinder riechen das. Ne? Ja, sobald man, und es macht das alles einfach schwerer, nicht nur für sich selber, aber auch für die Kinder. Also würde ich sagen, einfach nicht versuchen, alles perfekt zu machen. Also sich nicht so hart an sich selber. Ich denke, als Frauen sind wir oft so hart an uns selber.
Ja. Yeah.
Und das wäre meine, also ja, gibt es keine kleine, viele kleine Tipps, ja, wie man seinen Tag organisieren kann und. Aber wenn es einen Tipp, das ich geben würde, ist einfach nicht so hart an sich selber. Also manchmal, es funktioniert einfach nicht. Und ist es einfach so. Und dann zu sagen, okay, heute habe ich verkackt, es ist okay. Morgen wird besser. Und, oder ja, 80% ist genug, es muss nicht 100%. Und ich denke, das ist sehr wichtig, weil, wie gesagt, ich denke, wir machen uns so viele Druck manchmal. Und das macht es nur schwer, dass wir tatsächlich machen, was wir möchten machen, wenn wir dann Angst haben, um es nicht alles perfekt zu machen.
Ja.
Also das wäre mein größtes Tipp.
Super, den nehme ich mit nach Hause. Natascha, ich danke dir sehr für deine Zeit und für das tolle Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich verfolge euch weiter, weil ich konsumiere euch ja weiter.
Danke sehr.
Und meine Tochter auch. Ich danke dir. Bis dann.
Danke. Tschüss.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich ging irgendwie besonders beflügelt aus diesem Gespräch mit Natascha heraus. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt die Folge doch einfach weiter, entweder mündlich oder per Klick auf der Plattform, wo ihr Podcasts hört. Hinterlasst eine Bewertung, Sterne, Kommentare oder Likes. Auf Instagram findet ihr mich unter mumpany_podcast und auf Facebook unter themumpany.podcast. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback. Bis dahin, eure Nora.